wenn du eine Nummer 1 landen willst, dass du Minimum, sag ich mal, in der Top 10 mit 4 anderen bist, die aber gecheatet haben. Weißt du, ich meine?
Okay.
So, das heißt, da sind auf jeden Fall Leute, die gecheatet haben und somit auch die Wahrscheinlichkeit höher ist, dass die auch die 1 kriegen. Weißt du?
Yo Leute, was geht? Hier ist DJ Fapayo mit der nächsten Podcast-Folge von Tea Time Germany, dem Podcast für Künstler, DJs, Rapper, Sänger, alles was unter dem künstlerischen Aspekt mit drin ist. Und ich habe heute zwei besondere Gäste hier aus Bonn, nämlich einmal
MMF,
Sugar MFK, was geht? Was geht?
Alles stabil, Bruder.
Ja, alles gut.
Alles entspannt. Super. Ich bin hier auf jeden Fall mit meinem Bruder jetzt Lolito.
Hey, Cousin, was geht ab? Ich hoffe, alles gut bei euch.
Heute auf jeden Fall Bonn präsent. So. Die neue Generation, sagen wir mal. Ja?
Ja.
Generation Beton. Wir sind auf jeden Fall da für euch heute bei Tea Time Germany. Für unseren Bruder DJ Faber. Auf jeden Fall Ehrensache, du
weißt. Ja, Mann. Vielen, vielen Dank.
Ne? Ja, Mann.
Genau. Bei mir ist es so, oder bei diesem Podcast ist es in der Regel so, dass die Künstler sich einfach kurz selber vorstellen. Ne? Das heißt, ihr sagt einfach kurz, wer ihr seid, was ihr macht. Die meisten werden euch vermutlich kennen, aber dass ihr auch die Leute mit abholt, die euch vielleicht nicht so kennen. Ich würde einfach mal sagen, schießt los, Lolito, willst du anfangen?
Auf jeden Fall, mein Name ist Lolito, ich bin 18 Jahre jung und bin bei MMFK Entertainment unter Vertrag. So, ich bin Künstler aus Bonn. Ich mach mein Ding, ihr wisst, Mr. Ohne Respekt. Wir sind gerade hier bei Tea Time Germany und erzählen ein bisschen ein paar Sachen, wie Deutschrap jetzt geworden ist. Und ja, Mann, wir sind da auf jeden Fall.
Ey, Mann.
So.
Aber wie lange bist du schon im Geschäft jetzt?
Jetzt mittlerweile konstant ein Jahr.
Ja.
Ein Jahr durchgezogen, zweimal auf Tour gewesen. Und ja, Mann.
Und das mit 18, oder? Wirklich?
Mit 18, Bruder.
Hut ab, wirklich Wahnsinn.
Danke, danke.
Steigen gleich dann nochmal mit ein, ne, wie das so wirklich konkret angefangen hat bei dir. Aber auf der anderen Seite habe ich noch hier Sugar mit am Start.
MMF.
Genau, Sugar.
Was geht?
Einfach kurz vor.
Ja, Mann, mein Name ist Sugar MMFK. Ich bin bei der Bantu Nation. Und ja, ich bin Gründer auch von MMFK Entertainment. Ich habe 2015 aktiv angefangen, Musik zu machen. Die meisten kennen mich wahrscheinlich aus dem, von dem Song Verlorene Stadt. Das war quasi der Weckruf für Bonn, dass in Bonn auch wieder was abgeht. Dass die Leute nicht vergessen sollen, was die Ex-Hauptstadt ist. Dass wir noch leben. Ja, auf jeden Fall. Wir haben Verlorene Stadt gemacht 2015. Und von da an konstant habe ich weiter Gas gegeben. Habe auch im Laufe der Jahre, sage ich mal, natürlich auch geschaut, auch andere Künstler, Talente auch von der Straße mitzuziehen. Zum Beispiel Lolito ist ein sehr, sehr gutes Beispiel, was auch natürlich mein Bruder auch von Straßenebene, sage ich mal, schon immer gewesen ist. Aber der dann auch Musik gemacht hat und wo ich auch gesehen habe, da ist auf jeden Fall Potenzial, auch zusammenzuarbeiten. Und es hat bei uns auf jeden Fall beiden gepasst. Deswegen habe ich ihn auch heute mitgebracht, weil wir quasi auch Bonn repräsentieren. Und ja, die neue Generation sind Generation Beton. So, Bruder, wir können auf jeden Fall so rein in die Sache reiten, Bruder.
Ja, Mann. Sehr gut. 2015 ist ja so das Jahr gewesen, wo du eingestiegen bist im Musikbusiness.
Genau.
Und ja, die ersten Singles rausgehauen hast. Wie bist du zu diesem Schritt gekommen?
Also Musik zu machen allgemein oder meinst du Singles zu droppen?
Ja, sowohl das eine als auch das andere. Also erstmal die Musik generell.
Mit Musik, um ehrlich zu sein, das ist eine längere Story. Ich habe immer Jungs gefeiert, die Musik gemacht hatten. Und ich bin auch musikalisch aufgewachsen, so von zu Hause aus. Mein Vater hat auch eine eigene Kirche. Und da wurde immer auch Musik gemacht, weißt du, immer gesungen. Aber so, dass ich Rap machen würde, hätte ich selber nie gedacht. So, das Talent war irgendwie verborgen, weißt du. Ich habe immer mit meinen Jungs, die haben gerappt, ich war immer dabei, ich habe immer zugehört, ich habe es gefeiert, ich habe deren Texte auch mitgerappt. Und ich habe sogar gebeatboxt für die, so, weißt du, so voll Anfänger-Beatbox, so, weißt du, diese, halt, kennst du, die Basics, weißt du. Aber an einem Tag dann haben die Jungs halt mich mitgenommen ins Studio wollten dann ein bisschen chillen, haben was getrunken, dies und das. Und dann meinte halt ein Kollege, ey Bruder, schreib mal einfach eine Hook und so. Dann habe ich halt eine Hook geschrieben. Aber ich kannte mich gar nicht aus, was ein 16er ist, was ein 8er ist, ein 4er. Ich habe einfach geschrieben, weißt du, dann hat er meinen Text gesehen und meinte, ey, du hast schon einen ganzen Part geschrieben. Weißt du, was ich meine? Okay. Und dann meinte er, komm, mach du den Part, ich schreibe die Hook. Weißt du, ich mach die Hook. Ich meine, chill mal und so, voll besoffen, weißt du. Und ja, dann so kam das eine auf das andere so. Ich habe auch mal so einen Part geschrieben. Das erste Mal war bei DW im Studio. Mein Bruder D4C sagt, ey Bruder, geh dir einen Kuli holen. Dann schreibt mal eine Hook. Ich weiß, du machst kaputt. Wir waren voll besoffen und haben noch einen gebufft. Ich bekam keine Luft. Hotbox auf Extremer. Nahm noch einen Schluck und machte aus der Hook ein 16er.
Wow.
Weißt du? So hat das alles angefangen. Die Jungs haben das dann rausgehauen. Damals noch so über MySpace und, wie heißt es, YouTube. Einfach so, die hatten deren Kanäle, deren Plattformen, haben das da veröffentlicht. Und das hatte irgendwie ohne Video, ohne nichts, ne? Damals war das ja so, man hat einfach hochgeladen. Mhm. Hatte das dann irgendwie 4000 Aufrufe, was für deren Verhältnisse echt schon sehr gut war. So. Und die meinten halt, ey krass, so, du, so, wir haben echt gute Aufrufe und so, du sollst das öfter machen. Und von da an war das so immer in meinem Hinterkopf so, weißt du, das einfach mal zu machen. Und dann saß ich halt 2 Jahre im Knast und da hatte ich echt sehr, sehr viel Zeit mit gehabt, mich mit mir zu beschäftigen, mit Musik. Da habe ich erst mal richtig Deutschrap richtig analysiert, weißt du. Mhm. Vorher kannte ich halt Chata, Bushido, so, das waren so die gängigen, Azad. Aber überwiegend wurde Chata gepumpt, weil der aus Bonn kam. Mhm. Und aber da im Knast habe ich dann halt Motrip kennengelernt, der halt lyrisch sehr wild okay. ist, weißt du. Da habe ich das Album von ihm gehört, Embryo auf Kassette, weißt du, ich meine, so von Motrip habe ich da gehört und ja, so diverse auch damals habe ich auch Raf Camora erstmal gehört, da hat er noch ganz andere Musik gemacht halt wie jetzt, aber da habe ich halt schon so die unterschiedlichen Styles gesehen und habe halt auch verstanden, so was ein Flow ist, mhm. weißt du, was ich meine, weil das ist ja das Problem. Viele rappen, aber die können gar nicht richtig flowen. Und das hatte ich auch das Problem. So, ich habe einfach gerappt und dann habe ich erst gecheckt, okay, flowen ist wirklich, das muss halt fließen, weißt du? Ja. Und so habe ich dann meinen Stil entwickelt im Knast und bin dann rausgekommen. Halt, für mich gab es dann halt 2 Optionen, weil ich habe dann im Knast halt auch meinen Realschulabschluss gemacht mit Dings Quali. Es gab halt diese Option, jetzt mein Fachabi zu machen und danach natürlich Abi, weil wofür machst du Fachabi, weißt du?
Ja.
So, aber ich war halt mein Fachabi am machen und währenddessen habe ich so gemerkt, okay, was willst du danach? Abi, was willst du dann studieren, weißt du? Und dann habe ich halt angefangen, auch Musik zu machen.
Mhm.
Aber ich habe halt so schon connected, dass ich, bevor ich überhaupt Musik rausgebracht habe, habe ich schon Freunden von allen Seiten, aus NRW, aus Rheinland-Pfalz, aus Hessen, habe ich gesagt, mach mal MMFK an eure Namen dran. Da kommt bald was, weißt du?
Okay.
So, und dann gab es so viele Leute, die MMFK hießen, Lukas MMFK, Bilal MMFK, Ibrahim MMFK, Rahman MMFK. Das kam dann alles von allen Seiten, dass die Leute hinterfragt haben, wer ist MMFK, was ist das? Mhm. Also, und dann habe ich ein Lied rausgebracht, dann wussten alle, okay, das ist ein Musiker und dann war direkt eine Aufmerksamkeit da.
Ja.
Das heißt, ich habe eine Promo erzeugt, so ohne viel Plan von der ganzen Sache.
Also quasi im Vorfeld hast du das alles so richtig vorbereitet.
Genau, damit genau.
Die Leute dann auch direkt irgendwann wussten, okay, boah, das ist mit MMFK.
Genau, genau. Ja. Weißt du, es war direkt so sehr präsent. Und so, dass halt auch in meiner Stadt, also in Bonn, dass es dann halt auch sehr Wellen geschlagen hat, weil hier gab es ja auch andere Rapper. Und das hat auch natürlich nicht jedem gefallen, dass jetzt ich komme aus dem Knast, ich mache einfach mein Ding, weißt du? Mhm. So, aber wie gesagt, so für mich gab es halt diese 2 Optionen, entweder du machst jetzt halt dein Abi und weißt nicht, was du danach machen sollst, oder du versuchst jetzt mit dem, was du halt, du bist kreativ, weißt du? Mhm. Das sieht man schon an meiner Promophase, wie ich das gemacht habe mit dieser MMFK und so, da ich sehr kreativ bin und ich mache halt was aus meiner Kreativität. Und so kam es dann dazu, dass ich halt dann mit Musik angefangen habe. So, und ich habe dann 3 Videos gedreht. Ich hatte, wie gesagt, ich hatte ein paar Differenzen mit anderen Rappern aus der Stadt gehabt. Und mein Bruder hat dann so eine Challenge gemacht. Er meinte dann, bettet euch nicht auf der Straße mit Schlägereien und so, weil ich hatte viel Schlägereien gehabt zu der Zeit mit vielen Leuten, die nicht mal richtig was mit diesen Differenzen zu tun hatten. Aber mein Bruder meinte irgendwann, klärt das musikalisch, macht Projekte, macht Alben, macht Mixtapes, egal, aber macht was, weißt du? Und weil mein Bruder sein Wort gegeben hat, so, macht Mixtapes, muss ich jetzt ein Mixtape machen, weißt du? Und dann habe ich
das... Dein Bruder, der managt das,
genau, ja. Genau, mein Bruder managt das, der Big Manager.
Der John.
Offiziell der John. Ja, der managt die ganze Sache, er managt mich, er managt auch Lolito. Natürlich Lolito in den besten Händen. Ja, aber auf jeden Fall so. So kam das eine dann zum anderen, dass wir halt dann dieses Ding gemacht haben. Also dieses Projekt, Ohrfeigen Mixtape hieß das. Und da waren dann 3 Songs, 3 Videos drin. Einmal Ohrfeigen, dann 16 Bars und Verlorene Stadt. Und Verlorene Stadt war dann schon quasi so mehr oder weniger ein Türenaufmacher. Also, ja. Weißt du, der hat mir sehr viele Türen geöffnet.
Ja, ganz klar. Jetzt bist du ja schon etwas länger im Geschäft und standest irgendwann in der Situation zu entscheiden.
Ja, aber du musst sagen, wenn ich zu viel rede, ne?
Ja, gar kein Problem. Okay, ich unterbreche dich dann. Yeah. Du warst irgendwann in der Situation zu entscheiden, okay, mache ich jetzt diesen klassischen Weg, so mit Schule und so, oder setze ich alles irgendwie auf Musik, ne? Weil ich gemerkt habe, okay, dass ich doch irgendwie gut da drin bin. Und Lolito, du bist ja jetzt auch seit einem Jahr mit dabei. Standest du oder stehst du im Moment auch so genau in dieser Situation, dass du gesagt hast, boah, okay, entweder diesen einen oder anderen Weg. Wie fing das bei dir an?
Also, mir ist angefangen, ich war auf der Hauptschule sogar und hatte damals keine Perspektive, sage ich mal. Man war einfach auf der Straße mit den Jungs jeden Tag, Schule vernachlässigt und alles drum und dran. Bis irgendwann dann Sugar zu mir meinte, ey, ich drehe jetzt ein Video. Der Song heißt sogar Lolito. So, und hat dann gesagt, ich drehe ein Video, komme auch dahin und so. Ich war ohne Vorstellung, ich bin einfach dahin gefahren, so. Boah, stabil, Sugar hat mich eingeladen und so. Mhm. Und dann war ich halt da und dann wurde mir gesagt, dass ich die Hauptrolle im Video spiele, so. Also im ganzen Musikvideo, dass mein Gesicht halt sehr oft vorkommen wird und ich halt die Hauptrolle spiele. Und dann war das halt für mich auch so ein Flash, hab das dann halt alles mitgemacht und es hat mir auch sehr gefallen. Am Abend direkt habe ich meinen ersten Text geschrieben, weißt du?
Okay.
Am Abend dann direkt auch Kollegen angeschrieben, ey, ich will aufnehmen, ich hatte ein paar Kollegen, die rappen. Habe ich einfach aufgenommen, das dann Sugar gezeigt und dann meinte dann, okay, so, mach weiter so, weißt du? Das war für mich auch so, weil Sugar ist so in unserer heutigen Generation auch ein sehr großes Vorbild für uns alle so. Und das weiß er, glaube ich, auch selber so, hoffe ich auf jeden Fall. So, und ja, Mann, ich habe dann einfach weitergemacht so. Und dann währenddessen ich halt gecheckt habe, dass ich halt jetzt mir noch eine Perspektive geschaffen habe, habe ich auch gecheckt, ey, Junge, mach deine Schule, weißt du? So, Sugar hat mir auch gesagt, ey, mach deine Schule, sonst arbeiten wir nicht. So hat es sogar angefangen. Okay. Sugar hat mir gesagt, ey, mach deine Schule, sonst arbeiten wir nicht. Ich meinte, okay, ich habe meine Schule gemacht, ja, dies und das und jetzt.
Warum hast du ihm das gesagt?
Ne, weil ich wusste halt, natürlich, es geht halt darum, ich sag mal, man hat einen Traum, weißt du? Man hat einen Traum, man sieht auch Potenzial, aber ich sag mal, Potenzial allein ist nicht alles, weißt du? Mhm. So, man muss halt dafür auch hart arbeiten. Und das ist halt das Ding, was ich halt in diesen 5 Jahren, ich habe ja gesagt, 2015 habe ich richtig angefangen, Lolito habe ich ungefähr 2017, ne? Ungefähr haben wir so gesagt, komm, wir machen das Ding zusammen. Und ja, das heißt, ich war schon so, sag ich mal, fast 3 Jahre so im Biss. Und habe halt schon verstanden, okay, man braucht sehr viel Ehrgeiz, man muss Gas geben, weißt du, was ich meine? Man muss 100% da reinstecken und erstmal um zu sehen, so hat er diese 100%, weißt du, diese Biss, diese Bock, das durchzuziehen, so. Deswegen halt dir auf jeden Fall auch die andere Option erstmal offen, halt deine Schule zu machen, weißt du.
Weil ich auch sehr jung war zu der Zeit.
Genau, ne? Jetzt mittlerweile ist er erwachsen, er trifft seine Entscheidungen, weißt du, was ich meine? Er hat seinen Kopf, er sagt zu mir, guck mal, ich will diese Schule machen, ich mach das und er macht das auch, weißt du? Er sagt, was er sagt, er zieht das auch durch, weißt du, ich meine? Und da ist das halt. Aber als älterer Bruder, sage ich mal, und auch als, sage ich mal, jemand, der den in diesen Musikweg mit reinnimmt, muss ich auch diese Verantwortung auch übernehmen, dass er dann auch was davon hat und nicht einfach, er ist jetzt mit dabei und am Ende ist ja auf der Straße, weißt du?
Es war quasi auch so ein kleiner Test, um zu sehen, wie diszipliniert er wirklich an die Sache rangeht, weil man eben in diesem Business wirklich auch Biss braucht und Ausdauer. bis dann die ersten, bis man die ersten Früchte trägt, ne, sozusagen. Genau. Ja?
Auch zu der Zeit habe ich auch Fußball hochgespielt. Und,
in welcher Liga?
Mittleren Liga habe ich gespielt.
Okay, krass.
Genau, und man trifft irgendwann falsche Freunde und so, weißt du, was ich meine? Mhm. So, du rauchst da mal mit oder so, trinkst mal was oder so, weißt du, was ich meine? So, dann merkst du auch irgendwann so, ey, entweder du hängst wie die alle da und machst nichts, weißt du, und achtest nicht auf deine Zukunft, oder du gibst jetzt Gas. Und dann habe ich gecheckt, okay, ich habe jetzt Musik, Fußball und Schule gehabt. Weißt du, was ich meine? Mhm. So, aber jetzt, Musik und Fußball waren jetzt dieses das oder das, also entweder oder, weißt du? Mhm. Dann habe ich halt für Musik entschieden so und habe dann weiter meine Schule gemacht. Und dann irgendwann jetzt, ich habe ja gerade gesagt, ich war auf der Hauptschule, jetzt mache ich mein Fachabi, weißt du? Mhm. So, ich ziehe das jetzt durch so, währenddessen mache ich halt meine Musik. Und ich weiß halt, wofür ich das mache, wo ich hin will. Und das ist das Ding einfach.
Okay.
Mein Ehrgeiz und mein Biss hat einfach dafür gesorgt, so dass ich jetzt einfach da bin, wo ich gerade bin. Dass ich der bin, der ich heute bin. Und jetzt auch mit dir hier sitzen kann, weißt du, was ich meine? Ja. Sonst wäre ich jetzt auf der Straße oder keine Ahnung, wo ich jetzt wäre, weißt du?
Ja.
Mhm.
So. Ja, ich glaube, mit dieser Botschaft spricht ihr auch zu sehr vielen jungen Menschen, die sich aktuell einfach so überlegen, ob sie mit Musik anfangen sollen oder nicht. Ne? Mhm. Sei es als Rapper, als Beatproduzent oder irgendwie im Management oder was auch immer. Aber im Endeffekt muss man gucken, macht man das oder nicht. Und ein Thema oder das Thema, was ich damit halt verbinden möchte, ist heute, wie Deutschrap heutzutage funktioniert.
Mhm.
Ja? Denn 2015 sogar, als du angefangen hast, waren die Gegebenheiten noch ein bisschen anders.
Mhm. Ja.
Die Stars, sage ich mal in Anführungszeichen, waren andere, ja, du hast von einem Azad gesprochen, von einem Bushido.
Mhm.
Heute sind das andere Leute. Wie funktioniert das? Also, was ist so eure Meinung, wenn man jetzt als Künstler auf den Markt kommt?
Also, wenn du mich jetzt so fragst, das ist ja echt eine, das ist so eine große, schwere Frage auch,
ja.
Weißt du, weil ich sag mal, die Musik, die ist ganz Zeit in Bewegung, die verändert sich permanent, weißt du? So, die kann man gar nicht so richtig greifen. Man versucht immer den perfekten Zeitpunkt zu finden. Aber zum Beispiel, wo ich reingekommen bin, so in das Business, sage ich mal, da war gerade dieser Wandel, weißt du? Da war gerade dieser Wandel von diesen von diese CDs und sowas zu Spotify, also zu digital, weißt du, was ich meine, zu Streaming. Und auch dieser Wandel in der Musik selbst, also vom Sound her, weißt du, vom Klang. Dann war nämlich auch der Wandel von diesem typischen Rap, ne? Also dieses typische Boom-Bap-Rap und halt Melodien. Auf einmal kamen auch Melodien rein, weißt du, wurde auch gesungen. Und ich war auch einer der Ersten, der überhaupt mal so gesungen hat auf einem Beat. Weißt du, ich kannte eigentlich zu meiner Zeit, wenn ich so richtig überlege, keinen, der das so gemacht hat, weißt du? So, muss ich ehrlich sagen. Aber es kam halt danach, wie gesagt, zu dieser Zeit, dann kamen viele so. Ein Nemo zum Beispiel. Ein Nemo, der hat auch, ich glaube, sein Album hieß Habibi oder sein Mixtape, auch einen komplett eigenen Sound gefahren, was auch genau mittendrin war, wo diese Streamings gerade kamen, aber noch CDs gab, weißt du? Und ich sag mal, wie sich das Business gerade verändert hat, muss man halt sagen, weil das alles sehr digital geworden ist, sehr mit den Streamings, von den Streamings abhängig geworden ist, sehr von Klicks aufrufen und von, ich sag mal, ja, von die Popularität, die hängt von den Views ab. Mhm. Weißt du, was ich meine? Von den Views und halt von Instagram und von Followern und diesen ganzen Sachen so, weißt du, alles digital, was vorher halt überhaupt nicht so war.
Ja.
Weißt du? So, das heißt, der ganze Markt bewegt sich auch in diese Richtung, auch Sponsoren, die gucken halt, wie viel Follower hast du, wie ist deine Interaktion mit den Fans, weißt du, ich meine, so, es gibt, also deshalb ist halt der Markt so geworden, dass sehr viele Leute ins Business reinkommen, sehr, sehr viele Leute ins Business reinkommen, aber halt auf verschiedenen Plattformen vom Business stattfinden.
Mhm.
Weißt du,
Beispiel, man hat einmal diese Social-Media-Geschichte.
Genau, genau,
ne?
Genau.
Einmal Instagram, dann hat man jetzt TikTok mittlerweile, genau, auch, genau, und so,
genau,
ne?
Genau.
Und Ja, Lolito macht hier schon die erste Story.
Genau.
So, ne? Genau, ja. Aber das ist so das, was die Leute so mittlerweile einfach unterhält.
Genau.
Ne? Aber
genau.
Gleichzeitig muss man auch gucken, dass man immer noch so sich als Person so, genau. Sag ich mal, verkauft.
Mhm.
Aber glaubst du, dass das Digitale das Business besser gemacht hat jetzt im Deutschrap-Bereich oder im Rap-Bereich oder eher weniger?
Ich sag mal, um ehrlich zu sein, wenn man die Streaming-Zahlen ansieht,
ja,
dann sieht man schon, dass es den allgemeinen deutschen Markt, also die deutsche Musikindustrie, interessanter gemacht hat. Auch halt für internationale Musiker, sage ich mal, oder halt auch Fans.
Mhm.
Das ist halt jetzt international erreichbar, weißt du? So, es gibt halt viele Namen auch von Newcomern, die halt international auch erfolgreich sind. Auch Streaming-Zahlen, die wir hier in Deutschland sehen, die sehen wir zum Teil in Frankreich nicht. Oder sogar manche in Amerika etablierte Rapper, die schon seit langem am Start sind, die haben nicht so Zahlen, wie unsere Newcomer haben. Mhm. Weißt du? So, man kann immer spekulieren, ob die Sachen gekauft sind oder nicht, weißt du, das ist auch so ein Thema, was auch mit der Digitalisierung gekommen ist. Und weißt du,
wie ist deine Meinung dazu? Glaubst du, dass
viele ja, da in der Richtung was machen? Ja, ich weiß, 100% gibt es sehr viele.
Ja?
Aber ich sag dir ganz ehrlich, da ist auch, muss man ehrlich sein, da ist auch eine neue Form der Vermarktung, weißt du, ich meine, es hat sich alles verändert. So, es gab Zeiten früher, da hast du deine CDs, hast du deinen Kofferraum voll gemacht mit deinen CDs und bist durch die Hut gefahren, durch Städte gefahren und hast Leuten deine CDs angedreht. Weißt du, was ich meine? So hat man das früher gemacht. Aber wie promotest du jetzt deine Sachen? Weißt du, was ich meine? Jetzt entweder du versuchst, deine Songs in gute Playlisten reinzukriegen, damit die von vielen gehört werden, so Shisha-Bar-Playlisten oder Modus Mio oder sowas. Oder halt, du versuchst die halt an so Influencer zu bekommen oder YouTuber, weißt du, das heißt, man sucht ja die Reichweite. Die Reichweite ist ja heutzutage wirklich Macht geworden. Und man sucht die Reichweite. Und da haben sie ja auch andere Leute, sage ich mal, ein Berufsfeld gefunden, so, was noch nicht bedient wurde. Ja. Und zwar mit den Klicks faken oder kaufen. So, und ich sag mal, das ist ja auch wirklich ein Job, wovon Leute auch Geld verdienen.
Mhm.
Weißt du, ich meine, das heißt, es ist auch eine Arbeit. Und ich weiß jetzt nicht, ob es legal ist oder illegal. Ich glaube, diese Debatte hatten wir noch nicht, weißt du?
Ja, jedenfalls ist es, glaube ich, so, dass Spotify, wenn die merken, dass eben Klicks gekauft werden, dass die Leute dann gebannt werden. Oder das
Ach, glaub mir, die wissen alle selber Bescheid. Die wissen alle Bescheid. Die wissen alle Bescheid. Ich weiß auch, dass halt Majors und so, die wissen auch Bescheid, weißt du? Die wissen auch Bescheid, wer sowas macht. Aber für die ist das ja auch nur von Interesse, deren Künstler zu pushen, weißt du, was ich meine?
Gut zu platzieren.
Genau, gut zu platzieren so und halt auch mit den meisten Sponsoren, Deals und alles zu, weißt du, nimm, was du kriegen kannst.
Ja.
So ist halt das Business geworden und der Künstler dahinter, das ist quasi das Produkt dahinter, das ist nicht mehr so sehr von Bedeutung, weißt du, was ich meine? Es geht nur noch darum, so, wie kann man es halt gut vermarkten und wenn man halt mit Streams. Es gibt so viele, ich werde selber von vielen Sachen angeschrieben. Es gibt halt auch Social Media Experten, weißt du? Es gibt Leute, die halt Fanseiten erstellen von dir, weißt du? So, da müsste man ja auch sagen, ja, das ist auch nicht korrekt, weil das sollen ja wirklich echte Fans machen.
Ja.
Weißt du, wie ich das meine?
Ja, schon, ne?
So, das sollen ja echte Fans machen und nicht irgendwelche Leute, Experten, die das. So, aber das Business ist einfach so geworden, weißt du? Wenn du mit fairen Karten spielst, dann bist du immer einer, der vielleicht nicht, also der nie die Eins holt zum Beispiel. Weißt du, wie ich das meine? So,
also du behauptest wirklich, dass man ohne diese Unterstützung, ohne das Expertenwissen, sage ich mal, ein Nummer 1-Hit nicht landen könnte?
Nee, nicht direkt.
Okay.
Ich will aber sagen, dass, wenn du eine Nummer 1 landen willst, dass du Minimum, sage ich mal, in der Top 10 mit 4 anderen bist, die aber gecheatet haben. Weißt du, ich meine?
Okay.
So, das heißt, da sind auf jeden Fall Leute, die gecheatet haben und somit auch die Wahrscheinlichkeit höher ist, dass die auch die Eins kriegen, weißt du? Das heißt, wenn du die Eins kriegst, ohne zu cheaten, dann bist du immer ein Ehrenmann, alles schön und gut, aber das interessiert keinen mehr heutzutage, weißt du? Die Leute sehen nur, du bist die Eins und nicht, oh, der hat nicht gekauft.
Oh, ja.
Das ist nicht mehr interessant, weißt du, ich meine?
Ja. Lolito, jetzt hast du ja mittlerweile, sag ich mal jetzt, auf Instagram 5000 Follower, ne? Oder deutlich mehr sogar. Hast jetzt auch mit Original einen neuen Track rausgebracht.
Ja, Mann.
Wie läuft das bei dir so, jetzt auf den Markt zu kommen? Fällt dir das einfach oder ist das eher, sag ich mal, schwieriger? Was fällt dir einfach so auf?
Mir fällt halt auf, dass viele darauf warten. Dass viele darauf warten und gespannt sind, was immer als nächstes kommt.
Mhm.
Weißt du? So, weil wir in unseren Kreisen, wir sind einfach so Perfektionisten, sag ich mal. Das heißt jetzt zum Beispiel, wenn ich jetzt einen Song rausbringe und ich dann 2 Wochen später so einen Song aufnehme, so einen neuen Song mache und dann sage ich, okay, der soll rauskommen. Ich dann 2 Wochen später wieder einen Song mache und der dann stärker ist als der, den ich davor aufgenommen habe, dann sage ich, ey, der davor kommt nicht mehr raus. Okay. Weißt du, was ich meine? So, ich versuche halt immer das Bestmögliche rauszubringen. So, und das ist halt das Ding so. Und viele warten halt und viele wollen halt gezielt immer so auf irgendwas eingehen, weißt du? Versuchen halt immer so gezielt was zu suchen, dass ich irgendwas, keine Ahnung, weißt du, wie die Leute sind, die reden immer, weißt du? Im Endeffekt geht es einfach nur darum, dass ich mein Ding mache so und ja, Mann.
Wie läuft das ab? Also nimm die Leute mal mit. Du hast eine Idee im Kopf, ein Track ne, oder Lyrics. Hast du dann im Vorfeld schon den Beat oder schreibst du erst den Text und holst dir dazu den Beat? Wo gehst du ins Studio? Also wie funktioniert das alles?
Wir haben unser eigenes Studio. Das haben wir uns, also hat Sugar zur Verfügung gestellt für uns, auch für sich selber. Wir sind oft im Studio und haben auch unsere eigenen Produzenten, unser eigenes Team. Und ja, Mann, ich bin oft auch an den Beats dabei. So, wir bauen manchmal die Beats selber, manchmal kriege ich auch Beats geschickt. Und wenn ich dann den Beat höre, entweder ich sehe schon in dem Beat so, okay, der Beat ist düster zum Beispiel und ich sehe dann schon, boah, da ist ein Video schwarz-weiß.
Mhm.
Musikvideo schwarz-weiß oder da ist Storytelling drauf oder irgendwas, weißt du? Ich habe immer schon meine Vision so. Es gibt aber auch Beats, wo ich sage, okay, das kann man für Instagram so, weißt du? Und da seine Reichweite noch weiter so zu weiterzubilden, so sag ich mal, und zu erweitern. Halt, ja, Mann, so, aber oft ist es eigentlich so bei mir, dass ich halt immer den Beat erst kriege und dann fange ich dann drauf.
Er arbeitet auch halt mit Produzenten oft am Mann direkt, weißt du?
Mhm.
So, was halt auch ein Vorteil ist, was viele Künstler sogar gar nicht können, weißt du? Viele, die haben gar nicht die Erfahrung gemacht, so direkt mit einem Beatproduzenten zu arbeiten. Was bei ihm halt gut ist, er hat auch eigene Visionen, er hat einen eigenen Sound, weißt du, er ist einer der ersten, die ich gehört habe, die Drill machen und er macht Drill halt auf seine eigene Art und Weise, was man halt echt sagen muss, was auch ganz klar gezeigt wurde bei Ohne Respekt, bei dem Song. Auf YouTube haben wir auch ein Video dazu gedreht, was auch sehr, sehr wild ist, wo man einfach sieht, das Video beschreibt genau, was er rappt und es bringt genau die Energie rüber, weißt du. Das ist uns halt immer wichtig, dass die Sachen fühlbar werden, weißt du, dass man sieht, der Beatproduzent hat auch eine Geschichte gehabt auf dem Beat, weißt du, und er hat quasi dieser Geschichte eine Stimme gegeben und der Videograf hat quasi dieser Geschichte ein Gesicht gegeben, weißt du?
Stark, ja.
So, und das ist halt für uns sehr, sehr wichtig, das sieht man halt auch, das, was er halt auch meint mit seinem Perfektionismus, so, dass es einfach, dass er, sag ich mal, es so gut wie möglich hinbekommt, seine Story wirklich hinzuschreiben auch und auch so die Leute abzuholen, weißt du? So, weil es gibt nichts, wo wir sagen, es ist schlecht oder so, weil es ist alles unsere Story, aber es geht immer, sie detaillierter zu erzählen mit weniger Worten zum Beispiel, weißt du? Weil das ist halt das Ding im Rap und vor allem in dieser jetzigen Zeit, was du ja auch vorher gefragt hast, so wie ihm das jetzt vorkommt mit dem Markt, sag ich mal. Weil zum Beispiel heutzutage, man rappt ja selten noch 16er, weißt du, man rappt vielleicht 12er, 8er.
Okay.
Und das heißt, du hast viel weniger Worte, um immer noch, sag ich mal, dieselbe Geschichte zu erzählen.
Ja, die Songs werden auch kürzer.
Ja, die werden kürzer und auch die Konzentration der Zuhörer ist auch viel kürzer geworden, weißt du. Das ist alles auch verbunden mit diesen ganzen Social Media und so. Die Stories gehen 15 Sekunden, weißt du, und die Leute skippen trotzdem vorbei.
Ja.
Weißt du, was ich meine? So, das zeigt einfach so, die Leute haben wenig Interesse. An was haben die Leute eigentlich Interesse? Das ist, wenn du das herausfindest, woran die Leute wirklich Interesse haben, dann kannst du auch richtig Geld machen, weißt du? So, aber weil man halt ist einfach nicht richtig, man weiß nicht mal genau, warum gucken die Leute das, weißt du? So, warum hören die sich das an? Interessiert die wirklich deine Geschichte oder, weißt du, wollen die halt nur das Video sehen? Gefällt ihnen dein Kleidungsstil? Und das ist halt auch der Grund, warum auch alles stimmen muss. Dein Outfit, dein Video, die Stimme, dein Rap, der Text, alles muss perfekt sein. Deswegen, wie gesagt, versuchen wir auf einem sehr hohen Niveau alles zu bringen, bevor es rauskommt. Und halt zu seiner Generation, sag ich jetzt mal, weil er ist ja auch noch mal, sag ich mal, ein paar Jahre jünger als ich, aber zu seiner Generation der Musik, die jetzt gekommen ist, weil, wie gesagt, ich habe 2015 richtig angefangen, er hat so 2017, sagen wir 18, richtig angefangen, zu seiner Generation, die Leute, das ist ja wirklich diese Instagram-Generation, weißt du schon? Ja. So, da sind die Leute auf Insta unterwegs und halt für die, wenn die auf Instagram erfolgreich sind, sind die Stars. Verstehst du? Die haben so das Gefühl, die sind Fame, die sind Stars. Die können sogar Fantreffen machen. Weißt du?
Ja.
So. Und das ist halt dieses, das, was so ein bisschen suspekt ist. So. Und was halt die ganze Sache auch gefährlich macht, ist, jeder ist irgendwie jemand Besonderes im Instagram.
Ja.
Weißt du?
Ja.
So, das heißt, keiner will mehr Fan sein. Jeder will jemand sein.
Ja.
Weißt du? Und deswegen kannst du auch nicht mehr so viele Fans gewinnen, weil jeder ist ja jemand.
Mhm.
Verstehst du, wie ich meine? Und deshalb musst du dich halt wirklich krass abheben mit dem, was du machst, damit halt die Leute sehen, boah, ich muss Fan sein, weil das kann ich nicht, was er macht. Weißt du?
Mhm.
So, und das ist halt wirklich ein wichtiger Punkt, was ich gerade gesagt habe, dass jeder im Internet halt jemand ist und deshalb auch nicht jedem folgt. Weißt du, was ich meine? So früher, da war das voll okay, wenn du, ich bin allen einfach gefolgt, den Rappern, dies und das, ich konnte die auch nicht so erreichen, weißt du? Ich bin hier auf Facebook den Leuten gefolgt und war schon stolz, dass ich überhaupt sehen konnte, wann die irgendwo unterwegs sind. Aber jetzt, die schreiben dich an, die beleidigen dich, die machen Memes über dich, die machen Reactions auf dich, weißt du? Du bist als, sag ich mal, als Artist so greifbar und auch nicht mehr so ernstzunehmend, dass halt jedes Kind ein Star sein kann, in dem Sinne.
Weißt du? Ja, es gibt so Beispiele, YouTube-Stars, die schon mit 5, 6 Jahren irgendwie so, sag ich mal, zu Millionen verdienen und sowas. Ne? Also im Endeffekt gibt es einem viele Chancen, aber der Wettbewerb ist quasi extremer geworden.
100%.
Ne? Auf dem Markt. Ne? Jetzt hast du mit Schucker auch einen Song rausgebracht, ich meine Malade war das, genau. Wie ist das, dass ihr Songs zusammen rausbringt? Also wie arbeitet ihr da zusammen im Endeffekt?
Also es ist oft so, dass wir schreiben auch oft zusammen Texte und so.
Ja.
Und wir haben dann so ein Beat zusammengefunden so. Und meinten ja, ey, der ist stabil, so lass mal da was versuchen, so, weißt du?
Ja.
So, man macht einfach was. Zum Beispiel so, es war halt jetzt so ein Stil, was eher zu mir gepasst hatte, also mehr zu mir gepasst hat als zu Sugar. So, weil man merkt ja bei Sugar, dass er sehr melodisch ist und der Song von Maladie war halt einfach so ein Brett, so, einfach so auf die Fresse, so, weißt du? So war nicht viel Melodie drin und alles drum und dran. Das war so eher so eine Sache für mich, so, weil ich bin halt eher derjenige, so, der so ohne Respekt ist einfach, weißt du? Einfach straight up und ohne diese, sage ich mal, wie soll ich das erklären? Schlägereimusik einfach, weißt du, was ich meine? So, und das Ding ist jetzt gewesen dann, dass ich dann auch gesagt habe, Sugar, ey, wir müssen aber auch einen Song machen, der auch mehr zu ihm passt, um den Kontrast herzustellen, weißt du? Und ja, Mann, aber für mich war es auf jeden Fall so auch so eine Ehre, weil so einen Song rauszubringen mit Sugar ist schon was Krasses, weißt du?
Oh, auf jeden Fall, man muss schon sagen, so, dass Malade für mich, also das ist genau eigentlich unser Film vom Sound her. Wir feiern das beide, weißt du, was ich meine? So, das Ding ist halt, man muss nicht immer das machen, was man feiert. Ist einfach so, weißt du, was ich meine? So, ich feiere das, ich feiere deswegen auch, was er macht, deswegen arbeiten wir auch sicher zusammen so. Und ja, wie gesagt, wir sind zusammen, weißt du, wir sind zusammen, es ging um mein Album, der Sound hat uns gefallen, so wir haben das, so wie wir das auf dem Beat rübergebracht haben, hätte es auch keiner so machen können, weißt du, das heißt, wir sind sehr zufrieden, wie wir es gemacht haben, aber jetzt das nächste, die nächste Nummer, die wir machen, die wird auf ein anderes Level gebracht.
Also, 100%. Ich bin mal gespannt, das ist mal eine ordentliche Ansage, ne?
100%.
Ja. Jetzt nochmal back to the topic nochmal. Im Endeffekt ist ja das Thema, wie sich der Rap oder die Musikbranche quasi im Vergleich zu einigen Jahren da verändert hat im Deutschrap-Bereich. Findest du, dass Künstler auch heutzutage darauf angewiesen sind, viele Side-Hustles zu haben, Side-Business-Sachen? Du hast zum Beispiel mit deinem mit dem Label MMFK jetzt auch Julie mit drin. Mhm. Ne? Nimmst also auch Künstler zu dir mit auf. Andere Rapper, bestes Beispiel, Rata hat jetzt seine Dönerbude aufgemacht vor ein paar Tagen. Wieder andere machen irgendwie eine Shisha-Bar auf, holen auch Künstler rein und so weiter. Reicht das nicht mehr, nur Musik zu machen heutzutage?
Oh, das ist auf jeden Fall eine sehr, sehr gute Frage, aber die ich auf jeden Fall mit Ja beantworten muss. Also es reicht auf jeden Fall nicht mehr unbedingt, weil das Ding ist auch, es soll auch nicht mehr reichen, weil zu viele Sachen auch damit zusammenhängen. Weißt du, was ich meine? So, man muss halt einfach sehen, dass der Deutschrap, also das Deutschrap oder einfach deutsche Musik, dass die Musikindustrie halt kommerzieller geworden ist. Das heißt, sie läuft auch in viel mehr Plattformen, als sie vorher gelaufen ist. Sie läuft im Radio, sie läuft in Shisha-Bars, sie läuft in Fitnessstudios, sie läuft in Clubs, weißt du? Das heißt, in all diesen Bereichen kannst du als Artist dann auch stattfinden. Du kannst jetzt auch Shisha-Tabaks machen, weil deine Musik ja auch in Shisha-Bars läuft, weißt du? Mhm. So, das heißt, du kannst auch, was weiß ich, im Club auftreten. Du kannst halt, deswegen, es wäre halt dumm, wenn du halt dich nur auf deine Musik verlässt, weißt du? Das macht überhaupt keinen Sinn, weil wenn du wirklich erfolgreich auch mit deiner Musik bist und theoretisch nur von deiner Musik leben könntest, trotzdem Leute dann erst recht auf dich zukommen und auch halt mit dir ein Business machen wollen und dir auch Sachen vorschlagen. Ja. Wie zum Beispiel bei mir kam Puma zum Beispiel, wir haben mit Puma eine Partnerschaft abgeschlossen. Und es gibt halt viele Angebote, wo halt die Leute auch ihre Möglichkeit sehen, auch mit am Start zu sein, auch die Sache, deren Sache auch zu pushen. Und ja, das ist halt, sag ich mal, auch das Thema Reichweite, weißt du? Mhm. So, weil die Leute, die brauchen ja auch diese Reichweite, die du dann als Musiker vielleicht schneller generierst, weißt du? So.
Ja. Wie ist deine Meinung dazu, Lolito?
Also, ich bin noch nicht so lange in dem Business, dass ich schon sagen kann, so, ich muss jetzt irgendwas anderes weiterhin aufbauen. Aber wie gesagt, ich habe ja schon gesagt, dass ich jetzt mein Fachabi momentan mache. So halt auch einfach, um was zu safen. Weil ich will bald später mit meinem großen Bruder, mit dem Wesh, Grüße an Wesh auf jeden Fall an der Stelle, ein Fitnessstudio aufmachen. Und ich bin gerade in dem Bereich Wirtschaft und Verwaltung. So, und deswegen will ich gar nicht, dass Leute von außerhalb in meinen Kreis kommen und dann diesen Laden irgendwie führen oder sonst irgendwas damit machen. Damit ich mal mit eigenem Kopf da reingehen kann, weißt du, was ich meine? So.
Damit man einfach weiß, wie die Dinge dann funktionieren.
Genau, damit keiner von außerhalb irgendwie in den Kreis kommt, dann, wer weiß, ob der dich verarscht, weißt du, was ich meine? Einfach eigener Kreis, Familie, Blut, fertig. Ja.
Starke Meinung. Was mir jetzt aber auch aufgefallen ist, ist, dass in den letzten Jahren vermehrt immer mehr schwarze Künstler auch eine Stimme bekommen, sag ich mal, im Deutschrap-Bereich. Und womit hängt das zusammen, deiner Meinung nach, Sugar? Weil du bist ja auch ein starker Verfechter, sag ich mal, oder Mitglied der Black Community. Ne? Mhm. Hast sehr viel gegen den Rassismus getan, warst viel unterwegs auf den Straßen. Deine Mutter hat sogar eine Rede gehalten in Bonn, was ich wirklich extrem bemerkenswert finde. Mhm. Und wie ist deine Meinung dazu? Hat sich das jetzt in den letzten Jahren zum Positiven hin geändert oder geht das eher in die andere Richtung, sowohl im Deutschrap-Bereich als auch generell in unserer Gesellschaft?
Also meinst du jetzt Thema Rassismus oder halt, dass mehr Rapper, also schwarze...
Genau, fangen wir erstmal an mit den schwarzen Rappern. Genau.
Also ich feiere das brutal. Wie gesagt, ich bin ja auch bei Bantu Nation. Ich bin auch ein sehr, sehr stolzes Mitglied einer sehr, sehr stabilen Bewegung. Ich muss dir vorstellen, es gab immer vereinzelt schwarze Rapper auch in Deutschland, aber wir sind die erste Nation, weißt du? Wir sind die erste Bewegung, erstes Movement, sag ich mal. Was halt auch jüngeren Künstlern dann auch, sag ich mal, mehr Selbstbewusstsein auch gibt, auch in dieses Business reinzugehen, auch zeigt, es ist möglich, weißt du? sag ich mal, wir versuchen nicht nur für uns auch die Türen aufzumachen. Deswegen, ich hatte am Anfang schon gesagt, so, dass ich bei Bantu Nation bin. Und natürlich, MMFK ist auch mein Baby, weißt du? Das ist halt auch mein eigenes Label. Aber ich bin auch ein sehr, sehr stolzes Mitglied von der Bantu Nation, Bruder. Das darf man nicht verwechseln, weißt du, so, weil wir sind am Ende des Tages, wir sind eine Mannschaft, wir sind ein Team, wir arbeiten für dasselbe, weißt du? Genauso wie er mit seinem Bruder ein Fitnessstudio aufmachen will, will ich auch Sachen machen, weißt du, was ich meine, mit meinen Brüdern. Und es geht da nicht nur darum, mit meinen schwarzen Brüdern oder kurdischen Brüdern oder russischen oder so, auch die Deutschen sind auch mit eingeschlossen. Nur natürlich sind wir Schwarze, da wir eine Minderheit sind und auch eine spätere Generation, einer der spätesten Generationen sind, die nach Deutschland gekommen sind, haben wir auch diese ganzen finanziellen Mittel nicht, weißt du? Wir sind die, die sich alles gerade aufbauen müssen. Unsere Eltern haben hier so, sag ich mal,
diesen Grundstein gelegt.
Ja, Grundstein gelegt, aber wir müssen halt, sag ich mal, den festigen für unsere Kinder, dass die nicht mehr so strugglen müssen.
Ja.
Weil ich hatte immer das Problem, zum Beispiel auch in der Schule gehabt, ich war nie dumm oder so, weißt du? Ich habe immer Scheiße gebaut, wie jedes Kind auch Scheiße gebaut hatte. Aber bei mir gab es immer Existenzängste, weißt du, weil meine Eltern nie, also nichts Festes in der Hand hatten. So wie zum Beispiel der Volkan, dem sein Vater schon Dönerladen besessen hat, weißt du? Oder der andere, sein Vater war Friseur, hatte Friseurkette. Der andere arbeitet bei O2, der andere bei Mercedes, weißt du? Das heißt, in dem Sinne jetzt nur die Türken als Beispiel zu nehmen, die waren schon stabiler in Deutschland. Die hatten schon deren Fundament gelegt. Das waren ja auch die Ersten, die haben ja mit den Deutschen zusammen quasi das Land aufgebaut. Das heißt, wir, unsere Generation, die muss noch das Ganze sich aufbauen. Und deshalb ist es so wichtig, dass wir jetzt halt auch diese Barriere brechen konnten mit der Musik und auch in der Musik stattfinden können, weißt du? Genauso wie du jetzt Podcast machst und DJ bist, weißt du, ist das auch sehr wichtig, halt, dass wir auf jeder Ebene genauso stattfinden können, wie alle anderen auch stattfinden.
Ja.
So, weil nur so schaffen wir es uns auch zu etablieren und halt auch mit unseren Mitteln, sag ich mal, zu wachsen und auf Augenhöhe gesehen zu werden mit den Leuten. So, das kann ich dazu sagen. Und die andere Frage?
Genau, das war, die andere Frage ging um das Thema Rassismus.
Mhm.
Inwiefern wir halt als Black Community da noch Probleme haben, zunehmend in Zukunft oder eher weniger? So, wie ist da so deine Einschätzung? Da würde ich auch von Lilito nochmal gern so die Einschätzung und die Erfahrung haben.
Willst du anfangen?
Sorry, das ist so geil.
Also wie ist deine Einschätzung zu dem Thema Rassismus generell im Moment? Wir haben ja die Black Lives Matter Bewegung verursacht durch den Tod von George Floyd in Minnesota, Minneapolis. Da war ich sogar und meine Tante wohnt dort.
Ja, krass.
Ja, und ja, deswegen hat mich das auch so extrem nochmal zusätzlich mitgenommen, als ich gesehen habe, dass sowas halt wirklich da möglich ist. Aber glaubst du, dass diese Proteste wirklich etwas positiv bewirken in Deutschland? Haben wir wirklich ein Rassismusproblem hier in Deutschland gegenüber auch der Black Community? Oder wird da übertrieben, sage ich mal jetzt?
Was heißt übertrieben? Also ich glaube, die Leute haben die Nachricht gar nicht richtig verstanden. Kommt mir so vor, weil nach der ganzen Sache mit George Floyd und so wurden, sage ich mal, wir Schwarze jetzt einfach, sage ich mal, Fame. So, wir gehen auf die Straßen, Leute schreien, ey, rest in peace, George Floyd, und so, als wäre das jetzt so, die fühlen sich damit halt so stark, so, dass die uns jetzt damit helfen, so, ich finde die Absicht dahinter gut, aber es ist nicht das Ding, es geht einfach hauptsächlich nur darum, dass man uns einfach respektiert, weißt du, dass wir keine kleinen Fliegen sind, und darum geht's mir, aber ich hoffe, dass das jetzt durch die ganzen Demos und durch die ganzen Sachen, die wir jetzt gemacht haben. So, Sugar hat auch jetzt einen Song gemacht, auf Instagram hochgeladen und alles drum und dran, weißt du, die ganzen Posts, die ganzen Freunde, die wir haben, Familien, die haben ja alle dafür gesprochen, weißt du?
Ja.
So, und ich hoffe einfach, dass das jetzt besser wird und dass man auch, ja, man ist dafür besser.
Ja. Ist da, welcher Song ist damit gemeint?
Ich habe einen Song rausgehauen auf Instagram. Auf Insta, der ist noch nicht auf Spotify. Das war auch eigentlich nur, um kurz halt auch mein Gefühl dazu zu äußern. Der Song hat nicht mal einen Titel, weißt du? So, aber da geht es halt einfach darum, auch meinen Schmerz mitzuteilen, auch den Leuten einfach mal mein Gefühl über Musik, weil halt ich bin Musiker, weißt du, ich muss jetzt nicht mich vor eine Kamera setzen und jetzt eine Rede halten oder weißt du, kann ich machen, aber so meine Stärke ist Musik, dafür folgen die Leute mir und ich glaube, da vertrauen die mir auch und ich kann auf jeden Fall nur da mich anschließen, was der Lolito gesagt hat, weil im Endeffekt, ich sag mal, der Tod von George Floyd war sehr, sehr tragisch, war, weil das war kein, es war nicht mal annähernd ein üblicher Tod, weißt du, oder das ist kein Tod, den man schon mal gehört hat oder im Fernsehen, nicht mal im Filmen gibt es so einen Tod, wie er gestorben ist. Und das ist halt einfach auf laufender Kamera, was halt auch wieder mit Social Media und so verbunden ist. Gäbe es das nicht, wer weiß, ob wir das mitbekommen hätten, weißt du?
Das ist das.
So, aber andererseits halt, so, finde ich das auch sehr gut, dass die Leute jetzt aufgestanden sind, weißt du, auch diese Power bekommen haben, diese Selbstbewusstsein, weißt du, so auf die Straße zu gehen und halt das Gefühl zu haben, wir dürfen jetzt auch mal was sagen. Aber das ist halt auch traurig, weißt du, dass erst sowas passieren muss, dass man das Gefühl kriegt, wir dürfen jetzt auch mal was sagen. Wir dürfen auch mal eine Demo machen, weißt du. So, ich hatte das Gefühl, da gab es so viele, zum Beispiel in Berlin, in Mannheim, in München, in Köln, in Düsseldorf. Ich war in Düsseldorf auf der Demo, ich war in Köln auf der Demo. Es waren so viele Menschen, auch so viele Schwarze, auch so viele weiße Leute dabei. Also, es ist keine Sache von Schwarz-Weiß, weißt du, wie ich meine? So, wir sind alle zusammen gegen Rassismus. Nur das Problem ist, die schwarze Bevölkerung, die kämpft mit einer Form von Rassismus, was schon als Wirtschaftssystem geht, weißt du? So, diese Form von Rassismus, von Unterdrückung, das ist, weil diese Form von Rassismus, was die meisten verstehen, wenn die sagen, ja, all lives matter, das ist Diskriminierung. Das ist kein Rassismus, weißt du? Rassismus ist ein Wirtschaftssystem. Okay. So, das ist... ich weiß nicht, ob du dich ein bisschen damit auskennst, mit Berlin-Konferenz 1884, da hat das angefangen. Da wurde Afrika, da wurden die Grenzen in Afrika gezogen. Mhm. Weißt du?
Ja, genau.
Da wurde Afrika quasi aufgeteilt zwischen den Kolonialmächten.
Ja.
So, da hat das Ganze angefangen. Seitdem ist Afrika quasi unter einem rassistischen System. Weißt du? Seitdem kann die afrikanische Bevölkerung sich nicht befreien. Seitdem sind wir die auf alle angewiesen sind, obwohl Afrika eigentlich das einzige Kontinent ist, was von seinen eigenen Früchten, von seinen eigenen Erträgen leben könnte, von seinem eigenen Boden, weißt du? Wir müssen nicht nach Europa, nicht nach Asien, nirgendwo hin. Alle müssen nach Afrika kommen, weil wir haben alles, wir haben Öl, wir haben alles, weißt du?
Ja.
So, aber wir haben alles, aber wir leben nicht davon, wir haben nichts davon, verstehst du? Wie kann das sein, dass wir alles haben, aber wir die größte Armut auch haben, wir auch die größte Obdachlosigkeit, wir auch die größten Hungersnöte. Das macht keinen Sinn. Bei uns in Afrika, wenn du ein, sag ich mal, ein Kern von einer Mango, sag ich mal, du lässt sie fallen, in 3 Monaten wächst der Baum. Weißt du, was ich meine? Hier in Deutschland, versuch mal so einen Baum, du kannst 3 Jahre warten, bis du vielleicht was siehst, weißt du?
Ja.
Und das ist einfach der Unterschied, was halt Afrika zu bieten hat. Und was halt uns in diesem Sinne weggenommen wird. Und das reicht nicht. Uns wird halt somit auch das Recht weggenommen, wenn wir sagen Black Lives Matter, wenn jetzt alle sagen All Lives Matter. Somit wird uns auch das Recht weggenommen, für unsere Rechte zu kämpfen. Weißt du? So, weil es geht jetzt mal um die Black Community, sag ich mal, um die Blacks. Weißt du? So, wir reden nicht davon, dass nicht alle Leben zählen, nein, aber jetzt gerade geht es um die Blacks, weißt du?
Mhm.
So, und wenn du ein Problem hast, können wir gerne darüber reden, ob wir auch um dein Problem auch kämpfen und auch eine Demo machen. So, wir sind nicht abgeneigt, aber jetzt geht es um Black Lives Matter, jetzt ist George Floyd gestorben und jetzt fühlen wir uns betroffen und wollen auch mal was sagen, weißt du? So sehe ich die ganze Sache.
Ja, ganz klar. Wie ist deine Einschätzung dazu, dass überraschenderweise, das ist so mein Eindruck, viele Rapper sich bei der Bewegung zurückgehalten haben?
Mhm. Also meinst du schwarze Rapper oder allgemein?
Nee, allgemein so. Viele Rapper, die, sage ich mal, so sehr bekannt sind und so, die haben halt vielleicht mal ein schwarzes Bild gepostet, aber das war es dann auch so. Weißt du, was ich meine?
Mhm. Also... Ich weiß es nicht. Also, keine Ahnung, ob die sich nicht dafür interessieren, mhm, oder ob die halt einfach zu wenig darüber wissen.
Ja, aber wenn man sich nicht dafür interessiert, mhm, dann unterstützt man ja auch den Rassismus. Und wenn man nicht genug weiß, dann ist man zu faul, um sich dieses Wissen anzueignen, was auch diesen Rassismus wieder unterstützt. Mhm. Verstehst du, was ich meine? Deswegen halt so die Frage. Oder vielleicht hast du ja auch andere Erfahrungen gesammelt.
Nee, du hast schon recht, aber das Ding ist so, ich sag mal, es passiert wirklich sehr, sehr viel. Es passiert nur noch Schlechtes auf der Welt. Wenn du im Fernsehen schaust, jeden Tag gibt es eine schlimmere Nachricht. Weißt du, ich habe das Gefühl, die Medienlandschaft, die verdeckt eine schlechte Nachricht mit einer schlechteren. Weißt du? So, es gibt ja, wann gab es das letzte Mal eine gute Nachricht? Wir sehen, wie unsere Welt sich entwickelt, weißt du? Ich bin ein sehr gläubiger Mensch, weißt du, was ich meine? Deswegen mache ich mir auch nicht so viele Gedanken über das Ganze. Aber wir sehen ja, wie die Welt sich entwickelt. Und deshalb ist auch nicht mehr jeder bereit, für den anderen zu laufen, für den anderen zu marschieren. Aber das soll genau so sein. So entwickelt sich halt die Welt, weißt du? Wir sind ja mit ein Grund dafür, weil wir leben ja auch dafür, dass wir jetzt hier so chillen und diese Podcast machen können, sind Leute halt in Afrika, denen was fehlt. Verstehst du, wie ich das meine? So, das heißt, wir tragen auch zum Kapitalismus bei, weil wir halt von diesen ganzen Reichtümern profitieren. Weißt du? So, das heißt jetzt, die Leute, die Rapper, die sich jetzt nicht dazu äußern, es kann viele Gründe geben, aber wir wissen auch nicht, was deren Länder, sag ich mal, für Probleme haben. Ich sehe sehr viele Leute, die mir schreiben, ey Bro, ich war dabei bei Black Lives Matter Bewegung und so. Wir haben jetzt auch übernächste Woche eine Bewegung wegen den Uiguren oder Uiguren.
Wer ist in denn? China das, ne?
Ja, Uiguren. Ja, wegen den Uiguren und so. Bro, würde mich freuen, wenn du das posten kannst. Ich sage, ja, Mann, kein Problem, ich poste. Dann poste ich, dann kommt eine andere Feministenbewegung. Ja, so, wegen Frauenrecht. Dann kommen andere Schwule.
Muss man halt aufpassen, weißt dass du? Die Leute dann auch nicht anfangen wollen, dich
ja,
ist einfach so
zu instrumentalisieren. Genau. So. Aber das Ding ist, da sieht man einfach, wie viele Menschen Beschwerden haben und wie viele Gruppierungen
krass, ne?
Beschwerden haben. Weißt du, das heißt, ich sehe vielleicht nur gerade die schwarze Community, weil ich vielleicht selber schwarz bin und auch viele aus meinem Umfeld schwarz sind. Und aber jetzt, sag ich mal, Leute, die vielleicht viele Schwule in ihrem Umfeld sehen, die sehen ganz andere Probleme. Mhm. Weißt du, was ich meine? Das heißt, wir sind alle nicht eine Einheit.
Mhm.
Weil nur wenn wir eine Einheit wären, könnten wir auch das alles bekämpfen. Und es wäre eine Selbstverständlichkeit, dass wir heute für die Schwarzen und morgen für die und dann wäre All Lives Matter ganz klar.
Ja.
Verstehst du, was ich meine? Aber da nicht jeder immer für jeden aufsteht, muss man halt sagen, okay, heute Black Lives Matter, morgen links für die Uiguren, übermorgen für die Homo-Ehen oder was auch immer, weißt du, wie ich meine? Und das ist halt ein systematisches Problem, weißt du? So, aber das muss halt jeder für sich hinterfragen, weil es gibt halt Leute, die interessiert es nicht. So, weil ich sag mal, wir sind in einem sehr reichen Land, auch wenn wir nicht unbedingt von diesem Reichtum, wir sind ja nicht so voll zufrieden, weißt du, ich meine, für uns, wir jagen ja die Mios, Bruder, weißt du, so, aber jetzt, wenn wir drüben sind in Afrika, dann sehen wir, wie die Leute leben und die werden für das hier vielleicht dankbar oder halt, die sind zufrieden mit dem, was sie nicht haben, weißt du, ich meine, das heißt, was braucht der Mensch überhaupt, was treibt dich überhaupt an, was ist überhaupt deine Motivation, wo willst du überhaupt hin? Glaubst du, dass du das überhaupt erreichen wirst? Weißt du, was ich meine? Und wenn du das erreicht hast, was hast du davon?
Motivation ist ein gutes Sprichwort. Das kann man ja mit Entwicklung auch sehr gut verknüpfen.
Mhm.
Und wie ist so deine Sicht? Wo willst du in ein paar Jahren hin? Und wie stellst du die Entwicklung von Deutschrap in den nächsten Jahren vor? Also wie wird sich das alles so hinentwickeln? Auch gleichzeitig eine Frage an Sugar.
Also wo ich hin will auf jeden Fall, ich will auf jeden Fall meine Familie ernähren. So, ich will dafür sorgen, dass alles clean ist, alles gesättigt ist, weißt du, dass keine Probleme mehr da sind. Und wegen der Entwicklung, so soll ich es sagen, leider ist es in Deutschland so, dass jeder auf den Zug draufspringt, weißt du. Dass jeder irgendwie der neue der und der sein will, weißt du, was ich meine? So zum Beispiel so Pop Smoke hat jetzt alles rasiert, weißt du, jetzt will jeder der neue Pop Smoke sein. Wer weiß, wer jetzt in den nächsten Jahren kommen wird, weißt du, was ich meine? Es gibt schon tausende, sag ich mal, Plagiate, Kopien. Aber ich hoffe, dass Deutschland irgendwann mal auch seinen eigenen Sound kreiert. Und dafür bin ich auch da. Ich werde das versuchen durchzusetzen und mal sehen, was kommt, Alter.
Mhm. Okay. Und deine Einschätzung, Sugar?
Also.
Ja, wo du, also wo, wo du hin möchtest quasi in den nächsten Jahren, was so deine Ziele sind und wie die Entwicklung von Deutschrap so sein wird in Zukunft.
Mhm. Boah, das ist sehr, sehr schwer zu sagen, wie die Entwicklung von Deutschrap sein würde. Sonst wüsste ich schon, was ich machen müsste, um halt ganz oben mitzuspielen. Aber wir haben natürlich uns schon sehr gut vorbereitet. Wir haben schon, wie gesagt, Lolito hat seinen eigenen Sound. Und er feilt auch sehr, sehr gut da dran. Und ich probiere auch immer wieder Sachen aus. So, bei mir ist natürlich, meine Stimme ist sehr, sehr markant. Ein sehr, sehr starkes Wiedererkennungswert. Ich denke halt, für mich persönlich, was am wichtigsten ist, ist wirklich halt Unabhängigkeit. Unabhängigkeit ist sehr, sehr wichtig. Und damit meine ich nicht nur Unabhängigkeit für mich, sondern auch für meine Familie, weißt du? Das heißt, dass sie nicht darauf angewiesen sind, auf Rente oder auf irgendwelche staatlichen Hilfen oder auf ihren Job oder sowas, weißt du? So, sondern halt wirklich, wenn es möglich wäre, sogar von eigenen Erträgen zu leben. Also so vielleicht für meine Familie auch was in Afrika zu bauen. Und wenn meine Eltern dort alt werden möchten, dass sie da halt eine Farm haben oder so. Wie auch immer, dass sie sich davon ernähren können. Und ansonsten, ich brauche nicht viel, weißt du? Ja. So, ich brauche nicht viel für mich. So, ich mache Musik, weißt du, ich feiere das gerade, wie der auch Deutschrap sich entwickelt. Auch wenn es viele Plagiate gibt. Aber trotzdem muss ich sagen, Deutschrap ist schon sehr, sehr fresh geworden. Weißt du, ist fresher denn je. In diesem Sinne, ja, muss man einfach sagen, so, wir haben uns schon sehr krass weiterentwickelt. Mhm. Ja.
Okay, noch zwei letzte Fragen. Und zwar ist die eine erstmal, was mir aufgefallen ist, dass neben der Black Community auch viel mehr Frauen auf den Deutschrap-Markt kommen. Ein Beispiel, Bad Moms J, Anna Hava, du hast jetzt auch Julie unter Vertrag genommen. Ist das jetzt auch nur eine Frage der Zeit gewesen oder gab es einen bestimmten Auslöser, einen bestimmten Grund dafür, dass die Frauen jetzt auch eine Stimme bekommen?
Naja, wie gesagt, also für die Frauen, sage ich mal, gab es auch Frauen, die gekommen sind, die die Türen auch aufgemacht haben, muss man ganz klar sagen. Es gab schon immer irgendwie Frauen auch im Rap. Es gab damals, wen gab es alles? Es gab Sabrina Settler, es gab, wie heißen die, Tic-Tac-Toe sogar. Die haben ganz andere, die haben noch ganz anders gerappt, aber auch Rap gemacht, weißt du? Dann gab es auch hier, wie heißen die alle? Also es gab ja sehr, sehr viele und jetzt mittlerweile gibt es halt mehr, die aber auch mit dem neuen Style, mit dem neuen Sound gekommen sind. Das heißt, die sind direkt mit dem neuen, mit der neuen Musikrichtung, sage ich mal, mit dem neuen Deutschrap-Sound, mit der neuen Musikindustrie mitgewachsen. So, dass halt auch die Mädels, die jetzt neu kommen, wie zum Beispiel eine Julie, auch direkt versteht, okay, ich muss halt so mitspielen, dann kann man auch mitspielen. Man muss was Eigenes bringen, dann kann man auch mitmachen, weißt du? Und deshalb denke ich so, dass so, es gab halt, wie gesagt, Loredana, es gibt Juju, es gibt Shirin Davids, das sind alles Hammer-Frauen, die geile Mucke machen, weißt du, die auch krasse Fanbases haben, so. Und ja, die auch für viele Mädels auch Vorbilder sind, auch Idole sind. Und eine Julie wird auch 100% für viele Mädels ein Idol sein, so, weißt du?
Ja, da dürfen wir auf jeden Fall gespannt sein.
Julie ist da, Mann. Julie ist da.
Genau. Das ist ja schon eine Hörprobe auf Instagram mit gemacht. Ne? Wann kommt dein Album? Ich denke mal, einige warten mit Sicherheit auf Musik von dir, die ja auch jetzt schon kommt. Aber die Leute freuen sich ja immer auf das bestimmte Album. Gibt es da konkrete Informationen, die du den Fans rausgeben kannst?
Das Album hat noch ein bisschen Zeit. Wir gucken auch gerade, um ehrlich zu sein, nehme ich hier auch schon was vorweg. Wir überlegen gerade, ob wir das Album rausbringen oder ob wir eine EP rausbringen, weil was auch erst heute veröffentlicht wird, ist, dass meine Tour gar nicht mehr gespielt wird wegen Corona. Ich sollte eigentlich meine Tour, die Beton-Tour, im Februar schon spielen. Wir haben die auf September verschoben, aber September wird auch nicht klappen.
Mhm.
So, das heißt, die Tour wird komplett verschoben. Also die wird dieses Jahr gar nicht stattfinden. Und deshalb schauen wir halt, dass wir vielleicht lieber eine EP machen, bevor wir halt wieder ein Album rausbringen und damit dann nicht auf Tour gehen können. Mhm. Weißt du? So, das heißt, das ist eigentlich gerade unser Struggle. Aber die Songs sind schon da und ja, sobald die Entscheidung gefällt ist, geht es auch schon los.
Mhm. Und ihr seid ja auch mit Sicherheit in Kontakt mit anderen Rappern und Künstlern und so. Wie sehr trifft die Krise jetzt auch so? Oder wie sehr trifft euch das?
Also Corona hat jeden gefickt, sag ich mal jetzt. Es hat jeden gebremst, sag ich mal. Aber jeder hat seine eigene Struggle. Jeder versucht, das Bestmögliche draus zu machen. Deswegen, also ich gehe jetzt nicht zu Leuten und sage und frage jetzt danach, um zu wissen, was da abgeht. Also
okay.
Jeder Welt seine Struggles für sich, Bruder. Ja. Und so stabil.
Alles klar. Gut, dann würde ich sagen, sind wir eigentlich schon so beim Ende. Es war ein langer Talk, sehr, sehr viel, was, glaube ich, viele junge Künstler und auch etablierte Leute mitnehmen können aus dieser Folge. Und zuletzt wollt ihr noch irgendjemanden grüßen, irgendwas noch raushauen an eure Community, an irgendwelche Leute?
Ja, Mann, auf jeden Fall an meine Community. Ihr wisst, Habubs, ich bin immer derselbe, es geht weiter. Macht euch keine Sorgen, wir gehen leider dieses Jahr nicht mehr auf Tour, aber wir werden eine geilere Tour machen mit geileren Songs. Und ich werde euch auch die Tage verraten, welche Features ich auf meinem nächsten Projekt drauf habe. Deshalb bleibt auf jeden Fall gespannt. Und da kommt noch eine Künstlerin namens Julie, auf die dürft ihr auch gespannt sein. Und da kommt noch ein Künstler namens Lolito,
well,
der auch miese Bretter hat. Deshalb, Habubs, auf jeden Fall checkt die ganze Folge ab, teilt das mit euren Freunden und abonniert uns und folgt uns auf Instagram.
Dieter Germany Gang!
Genau, Sugar MMFK auf Instagram, Lolita auf Instagram. Mein Name ist DJ Fab.io, djfab.io_official. Und ich würde mich natürlich auch freuen, wenn ihr diesen Podcast unterstützt, den abonniert und vielleicht auch eine Rezension oder ein Abo auf Apple Music bzw. Spotify oder dieser da lässt. Vielen Dank, dass ihr hier wart, Jungs.
Ne? Yeah.
Und bis zur nächsten Folge, Leute. Bis dahin.
Okay, peace.
Ciao.